Ich wurde heute Morgen eingeladen, nicht? Zu einem Podcast. Mir wurde gesagt, zwei Stricher möchten mich gerne hier sehen. Und ich habe nicht abgelehnt, ich bin jetzt hier. Und der eine ist überhaupt nicht da. Ich verstehe überhaupt nicht, was das soll. Dieser Olli Hilbring oder wie der heißt, nicht? Der ist überhaupt nicht anwesend. Ich fahre lieber nach Holland. So ein Idiot. Ich verstehe es überhaupt nicht. Jetzt sitze ich hier mit diesem einen Stricher zusammen in diesem Studio und muss irgendetwas sagen. So kann ich überhaupt nicht arbeiten. Was soll denn diese Scheiße? So eine dumme Sau!
Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als Gag-Raketen sind sie vom Fach. Der Cartoonisten, Ohrenschmaus, zwei Stricherbanden aus.
Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von Zwei Stricher packen aus. Mein Name ist Michael Holtschuld, ich bin Cartoonzeichner und ich sage es direkt, aus den zwei Strichern wird heute nichts. Es sitzt nur ein Stricher hier im Tonstudio und da fragt man sich natürlich, warum macht er das? Warum wird dann ein Podcast aufgenommen? Und das Rätsels Lösung ist, mir sitzt heute gegenüber Frank Fischer. Frank Fischer ist, und da wird es jetzt ein wenig kompliziert, weil ich war gestern nämlich noch bei seinem Programm und er hat das auch thematisiert. Er ist Kabarettist oder Comedian oder Hackbraten mit Vanillesoße, wie er auch selbst sagte. Wie siehst du dich denn selbst am liebsten?
Ja, hallo erstmal. Ich thematisiere das auch in meinem Programm. Also mir ist es echt total egal, wie die Leute zu mir sagen. Deswegen sage ich auch immer, sagt einfach Hackbraten mit Vanillesoße, das ist mir auch egal. Also ich würde mich selbst so als Komiker bezeichnen, also eher Comedian als Kabarettist. Ich habe auch ein paar ernstere Themen im Programm oder ein paar politische Sachen und so, aber das kommt immer nur so drauf an, wie ich mich gerade fühle, was ich irgendwie gerade gut finde und das schreibe ich auf und das mache ich dann auf der Bühne. Aber ob man das Kabarett oder Comedy nennt, das ist mir eigentlich wurscht. Ich habe gestern ja noch zur Vorbereitung den Podcast mit dem lieben Kollegen René Steinberg gehört und da wurde das ja auch schon thematisiert und ich glaube, das ist eher so eine Sache, dass die Zuschauer das irgendwie gerne in der Kategorie haben.
Und braucht eine Schublade.
Die braucht eine Schublade, genau. Deswegen wird man immer gefragt, was machen Sie denn, Kabarett oder Comedy?
Ja, das Problem ist ja nur, dass mit Kabarett ein bisschen assoziiert wird, älteres Publikum, Comedy ein jüngeres Publikum.
Ja, und politisch vor allen Dingen. Also viele Leute denken halt, Kabarett ist immer politisch. Dabei ist es das gar nicht. Also früher gab es ja irgendwie den Begriff Gesellschaftskabarett oder so, hat man dann auch gesagt. Und das war dann im Prinzip Comedy. Weil Comedy kannte man noch nicht, deswegen hat man das Gesellschaftskabarett oder sowas genannt. Und ja, also wie gesagt, ich bin da. Bei mir steht jetzt mittlerweile auf den Plakaten drauf, auf dem neuen Plakat steht drauf Kabarett und Comedy, weil auf dem aktuellen steht nichts drauf, weil ich dachte, das braucht man nicht, bis ich gemerkt habe, vielleicht soll ich doch beides mal draufschreiben, dass die Leute zumindest wissen, dass ich nicht singe oder so.
Okay, das macht sehr viel Sinn. Mit unserer Cartoon-Comedy, wenn wir live auf die Bühne gehen, das ist immer noch sehr, sehr erklärungsbedürftig und das muss man da natürlich mit draufschreiben. Aber einigen wir uns auf sehr komischer Künstler und ich kann bestätigen, dass das Publikum gestern sehr, sehr viel gelacht hat. Ich war ja zur Vorbereitung da, aber ich muss noch mal drauf zurückkommen, Olli ist nicht da.
Ja,
das stimmt. Und du kommst aus Mainz und du bist gestern in Oberhausen aufgetreten und ich bin zur Vorbereitung auch sehr, sehr gerne dahin gekommen und wir haben uns ja vor einiger Zeit kennengelernt, wo kommen wir auch noch mal drauf zurück, dich unbedingt in den Podcast einladen, haben den Termin ausgemacht und als der Termin dann ausgemacht war, ist Olli dann eingefallen, dass er heute im Urlaub ist und wir wollten ist aber auf keinen Fall ausfallen lassen und ich denke, dass ich das auch ganz gut hinkriege, aber Olli möchte ja trotzdem Hallo sagen und ich werde ihn jetzt anrufen.
Hallöchen, Hallöchen.
Guten Morgen, ein Stricher hier.
Hören Sie mich?
Ja, ich höre dich sehr gut. Mir gegenüber sitzt gerade der Frank. Bitte?
Frank? Ja, hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit. Also die Frage lautet, warum fehlt der zweite Stricher? Antwort A, weil er in Urlaub muss. Antwort B, nein, ist so ein bisschen Wer wird Millionär hier. Mit dem Telefonjoker, ne?
Ja, genau. Ich sitze auf gepackten Koffern. Ich fahre heute nach Dubai.
Nach Dubai?
Ja. Nein, ich fahre in die Ruhrpott Hamptons, wie ich immer zu sagen pflege, nach Holland.
Ah, okay.
Wie lange bleibst du eigentlich weg?
Ich bleibe eine Woche dort.
Okay.
Ja.
Dann.
Und ich fahre ja mit Hund und das ist ja ein typischer Hundeurlaub, sag ich mal.
Ach so, die am Strand laufen lassen.
Ja, genau.
Nimm genug Kackbeutel mit, sonst wird es teuer.
Ja, ich weiß. Ich fahre ja nicht das erste Mal nach Holland. Ja, und ich spiele da ein bisschen Dünen nach. Ne? Da ist ja auch viele Dünen, ne? Und Sand und so. Ja. Und ihr sitzt ihr habt euch gestern Abend schon getroffen.
Ja. Ja. Michael war ja in meiner Show und hat sich vorbereitet, hat auch akribisch mitgeschrieben. Also er hat die ganze Show jetzt auf Zetteln.
Transkribiert.
Ja, absolut. Er ist perfekt vorbereitet. Ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
Ah ja, du hast dich gewundert, gestern noch dieser Freaker, der die ganze Zeit in seinen Fipset irgendwie was schreibt.
Ja, ja.
Und was denn, aber es war schön gestern Nacht. Gestern Abend, Entschuldigung. Gestern Nacht. Wer weiß, was da passiert ist bei euch. War ja nicht dabei.
Da kommen wir später zu. Das ist jetzt unter Ausschluss von dir. Dann werden wir dann gleich besprechen. Hast du denn noch eine Frage, bevor ich dich dann in den wohlverdienten Urlaub übergebe?
Eine Frage an Frank. Na, ja, nein. Ich habe gerade noch überlegt. Frank, wenn du das Programm spielst, es passiert ja sehr viel Unvorhersehbares an einem so einem Abend.
Ne? Ja.
Das Publikum vielleicht auch gar nicht so. Was würdest du sagen? Also wie viel an so einem Abend rettet Repertoire? Also ich bin immer so, ich glaube, dass das sehr viel, wenn man so sagen darf, Repertoire vorhanden sein muss, irgendwie damit so ein Abend getragen wird. Weißt du, so von denen, worauf man dann schnell zurückgreifen kann.
Ja, ja, ich verstehe die Frage. Das ist ja der alte Spruch, der ja Rudi Carrell zugeschrieben wird, glaube ich. Ne? Man muss immer genügend in den Ärmeln haben, um das dann rauszuschütteln. Ne?
Wenn man einen Ast aus dem Ärmel holen will, muss man es vorher.
Ja, muss es vorher reingestellt haben. Also genau, man muss halt, man muss vorbereitet sein in anderen Worten. Genau, und das ist hilfreich, sagen wir mal so. Also, oder wenn man ganz, ganz viele Shows schon gespielt hat, allein das ist schon hilfreich, um zu gucken, wie man mit einer Situation umgehen kann. Aber gestern Abend zum Beispiel gab es auch eine unvorhergesehene Situation, dass da einer irgendwas reingerufen hat und ich wusste nicht, meint er das jetzt ernst, weil es war gerade an einer relativ ernsten Stelle und weil ich irgendwie so über Pegida und sowas geredet habe und dann wusste ich nicht, meint er das ernst oder was will er mir jetzt damit sagen, weil es eigentlich total unpassend war. Und dann hat er mich rausgebracht, dann habe ich einfach mal nachgefragt, meinen Sie das jetzt ernst oder? Und dann hat er gesagt, nee, nur Spaß. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar.
Okay, das hat er dann reingerufen. Bockwurst!
Nee, der sagte, der hat mit sehr, sehr tiefer Stimme, also der schien auch dann irgendwie so zu tun, als ob er jemanden nachmacht, mit dem du sprichst.
Ja.
Und hat
das kann man doch so nicht sagen.
Ja, genau.
Und
der saß auch direkt neben mir, das war mir ein bisschen unangenehm, weil sich dann auf einmal alle umdrehten, aber ich sehe, glaube ich, nicht so aus, als ob ich so eine tiefe Stimme hätte, wie dieser Typ da. Und ich glaube, der gehörte auch gestern zu zum Veranstaltungsort.
Weil
ich
ach so, hatte auch den noch.
So ein bisschen wahrgenommen, wie der die Leute eingewiesen hat, wo sie langlaufen müssen, als sich ankam.
Ach so, okay.
Fühlte sich da wohl ein bisschen verantwortlich fürs Programm.
Okay, naja, dann ist ja gut, wenn der Veranstalter die Veranstaltung sprengt, dann ist es ja okay.
oder er war halt mal Ordner bei so einer Pegida-Veranstaltung.
Ja.
Das kann ich auch sagen.
Aber er hat es glaubhaft versichert, dass er es nicht ernst meint. Dann habe ich es ihm abgenommen.
Okay. Wo war das gestern?
Oberhausen. In Oberhausen. In einem Theater, das ich vorher auch nicht kannte. Theater an der Nieburg heißt das.
Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass es tatsächlich wie eine Burg aussieht oder ein Schloss oder sowas. Das hatte ich durch den Namen so assoziiert. Und dann dachte ich selbst, ach doch nicht in Oberhausen. Und eigentlich, es sah relativ ähnlich aus zur Zeche Karl in Essen. Wenn man so aufs Gelände kommt und so diese einzelnen Bauten da hat, wo dann halt die Konzertsäle sind und die Veranstaltungsorte. Es scheint auch ein alter Industriestandort zu sein, der jetzt für Kultur umgebaut worden ist.
So sieht das aus.
Wie alles im Ruhrgebiet. Das habe ich ja nicht mehr gearbeitet, hier wird nur noch Kultur gemacht.
Das habe ich tatsächlich Frank gestern dann auch erzählt, als wir rausgegangen sind, dass das so vorherrschend jetzt hier in der Gegend ist, solche Veranstaltungsorte. Ich finde es ja auch sehr cool.
Du kannst, Frank, du könntest 365 Tage im Jahr jeden Abend woanders spielen in so einer Location und du wärst am Ende des Jahres noch nicht fertig damit. Also ja. Mit allen im Ruhrgebiet. Naja, aber es ist ja schön, dass das nicht zerfällt irgendwie, sondern dass man so schöne Theater- und Veranstaltungsräume hat hier in Bonn. Ja.
Gut, Olli, dann lasse ich dich jetzt mal unter die Dusche, dann die Koffer einpacken, ja. Die Hunde nochmal kraulen und dann wünsche ich dir eine gute Fahrt, gute Erholung. Schöne Grüße an
vielen
die Frau.
Vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute, schöne, lustige Folge mit den zwei Strichern und Frank. Ne?
Und du kannst die ja dann im Urlaub hören.
Oh ja, das überlege ich mir mal.
Okay. Schönen Urlaub.
Alles Gute, langes Leben und Ruhe.
Ja, ne? Schönen Urlaub dir. Danke, ciao.
Danke, ciao.
Ja, so, wer war das jetzt eigentlich nochmal?
Ja, genau dazu kommen wir im Grunde genommen jetzt. Wer war das? Hast du wirklich kein Bild vor Augen?
Doch.
Oder meinten Sie das jetzt ernst?
Das letzte Mal habe ich Olli gesehen im Taxi, glaube ich, als er dann ausgestiegen ist am Hotel und dann bin ich mit Hennes Bender weitergefahren. Das war das letzte Mal, als ich Olli gesehen habe.
Genau, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im Mai. Es war die legendäre 40-Jahres-Party von Lappan bei Carlsen in Hamburg.
Ja.
Und der Abend war schon relativ fortgeschritten. Olli und ich waren natürlich auch da bei dieser Party. Und dann meldete sich Hennes Bender bei mir. Und, da seid ihr dann beide nachgekommen. Ich hatte die Adresse geschickt und da haben wir uns ja kennengelernt.
Genau.
Und ihr seid sehr, sehr fröhlich. Also ihr sah sehr glücklich aus, als ihr kamt, weil man muss dazu sagen, an diesen Tagen wurde die neue Location vom Quatsch Comedy Club in Hamburg eröffnet.
Genau.
Auf dem Schiff.
Ja. Das war der Premierenabend sozusagen.
Premierenabend.
Also es gab drei Vorpremieren, glaube ich, vor geladenem Publikum und dann gab es eine Premiere und dann gab es eine reguläre Veranstaltung. Also das waren dann fünf Abende und wir haben an diesem Premierenabend sind wir danach noch zu euch rübergefahren.
Ja, und da haben wir uns ja dann sehr gut unterhalten. Du warst dann inmitten unter Cartoonisten,
ja.
Hattest überraschend gutes Vorwissen. Du kanntest einige schon und sagtest auch, Ollis und meine Cartoons kanntest du und es war schön, nochmal die Gesichter dazu kennenzulernen.
Ja.
Und dann sind wir in Kontakt geblieben. Und
genau.
So ist das gekommen, dass du heute hier sitzt und natürlich Olli auch schon kennst.
Ja, das ist, ja.
Das muss ich jetzt ja für sein Ego sagen, wenn er
ja,
das in seinem Urlaub
Fall.
Hört und du fragst, wer war das eigentlich? Das geht ja dann gar nicht. Du bist ja im Couch Comedy Club nicht nur aufgetreten, sondern du hast den zu dem Zeitpunkt ja auch moderiert.
Genau.
Man muss sich da so vorstellen, sind immer, ich glaube, vier Comedians, die dort auftreten und es gibt einen Moderator und du warst quasi, dir kam die Ehre zuteil, dann diese Eröffnung zu moderieren.
Ja, genau. Also das waren, wie gesagt, drei Vorpremieren und dann die Eröffnungsshow war dann, also Thomas Hermanns hat dann irgendwie erstmal die Leute begrüßt und dann hat er sich hingesetzt und hat sich die Show angeguckt und ich habe weitergemacht. Genau, so war der Plan und so haben wir das dann gemacht.
Das ist ja schon eine große Ehre, dann bei so einer Eröffnung dann im Grunde genommen, dann der Auserwählte zu sein, das dann auch noch moderieren zu dürfen. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass du vor einiger Zeit ja schon ein Quatsch-Comedy-Verdienstkreuz bekommen hast. Du bist inzwischen 19 Jahre Quatsch-Comedy-Artist.
Ich habe, glaube ich, den 15-Jährigen gekriegt. Irgendwie.
Das habe ich gesehen
und hochgerechnet. Man bekommt alle, ist das schon 4 Jahre her?
Nee,
oder? Echt?
Mhm.
Okay. Ich habe meinen ersten Auftritt im Quatsch Comedy Club gehabt, tatsächlich schon, ich glaube, Ende 2004 oder Anfang 2005. Da war ich bei der Talentschmiede, hieß das damals. Und heute heißt das Quatsch Comedy Club Hotshot. Also da werden so die ganzen Nachwuchs-Comedians eingeladen und die haben dann immer alle, ich glaube, 5 Minuten oder 6 Minuten Zeit. Und dann entscheidet das Publikum am Ende, wer dann weiterkommt. Und wenn du dann dreimal gewinnst, kriegst du dann das Golden Ticket, kannst in der regulären Show so einen 10-Minuten-Spot spielen. Und dann gibt es noch ein Jahresfinale und sowas. Und das habe ich damals alles durchlaufen, habe dann dreimal, dann irgendwie war unter den ersten dreien. Und dann, dann bin ich ins Jahresfinale gekommen und habe dann verloren gegen Cindy aus Marzahn, die das dann gewonnen hat. Genau.
Gut, dann hast du einmal verloren. Weil wenn man ein wenig Nachforschung anstellt, also oder wie man heute sagt, dir nachstalkt, um ein wenig Informationen rauszubekommen, dann sieht man, dass du sehr, sehr viele Preise gewonnen hast. Und ja. Wenn du da jetzt einmal verloren hast und da trotzdem da reingerutscht bist, dann ist das ja wohl nicht so. Du hast ja unter anderem den Bottroper Frechdachs gewonnen.
Oh ja.
Für dein Lebenswerk.
Für mein Lebenswerk.
Aber du bist noch gar nicht so alt.
Ja, man muss dazu, jung und frisch man muss dazu sagen, den Bottroper Frechdachs, den, wenn man den bekommt, bekommt man den immer fürs Lebenswerk. Also es werden immer 3, glaube ich, ausgezeichnet. Und zwar werden die so ausgezeichnet, indem einfach Benjamin Eisenberg guckt, wen er mag, und dem gibt er den Preis. Und das steht aber auch so auf der Urkunde drauf.
Ah, Benjamin entscheidet das. Ja, ja. Das ist sehr interessant zu wissen, ja, weil es steht noch aus, dass ich ein Logo für seine Band fertig machen muss. Das könnte ich ja an gewisse Bedingungen mal knüpfen.
Ja, also das ist wirklich ein
Preis
ein,
fürs Lebenswerk.
Das ist ein rein subjektiver Preis. Das ist auch kein Geheimnis, sondern das sagt er dann auch in der Laudatio, dass er einfach, dass es wirklich ganz offen so kommuniziert wird, dass er die Leute auswählt, die er gut findet, und die kriegen dann einen Preis. Das ist eigentlich so die ehrlichste Form, wie man einen Preis bekommen kann, finde ich super. Und dann auch noch gleich fürs Lebenswerk, das ist dann, also danach kann man eigentlich aufhören, aber
das ist trotzdem weitergemacht. Das ist wirklich sehr cool. Es gibt noch eine Variante, die auch sehr schön ist, die ist auf dem Inselwitz in Baltrum entstanden, beim Kollegen Dennis Metz. Das ist eine Woche auf Baltrum, wo dann, also ich glaube, 10 bis 15 Zeichner zusammensitzen, zu einem Thema was zeichnen, am Ende der Woche eine Ausstellung machen, und da gibt's dann immer den Inselwitz-Preis und der wird einfach verlost. Und der Sieger des Vorjahres ist dann immer dafür zuständig, einen Preis zu designen, also sind immer 3 Preisträger, und im Folgejahr dann zu überreichen. Ich habe tatsächlich letztes Jahr eine Flaschenpost mit ganz, ganz toll Design von Harm Bengen bekommen, weil ich den Inselwitz gewonnen habe.
Das heißt, du wurdest gezogen.
Ich wurde gezogen, ja.
Das ist auch gut. Oder einfach allen den Preis geben, weißt du so? Also, weißt du, 15 Leute sind eingeladen und du sagst, wir vergeben 15 Preise.
Ja, dadurch, dass man im Folgejahr dann nicht im Topf landet, ist es relativ wahrscheinlich, dass jeder mal den Preis bekommt.
Ach so, das werden immer weniger, ich verstehe, okay.
Und das ist ja schon eine coole Sache, und auch der Neid dann relativ unter den Kollegen dann sehr, sehr wichtig.
Aber man muss im Prinzip einfach nur lange genug dabei bleiben und irgendwann gewinnt man den Preis.
Ja, okay. Das ist gut. Die Frage ist nur immer, von wem man den dann bekommt. Weil also über den Preis von Harm Bengen habe ich mich natürlich sehr, sehr doll gefreut. Mhm. Und bin da sehr stolz drauf. Der steht jetzt bei meinen ganzen anderen Preisen. Ich habe auch ein paar Preise gewonnen. Jetzt Olli ist nicht da, jetzt muss ich diesen Part übernehmen, das immer zu erwähnen.
Ja, genau. Ich habe ja wie gesagt mich vorbereitet und habe 2 Podcasts gehört. Einmal mit Sven Benzmann und mit dem Kollegen René Steinberg.
Benjamin war übrigens auch schon da.
Ach, der war auch schon da. Ja. Ach guck, das habe ich übersehen. Deswegen die Frage an dich: Warst du denn schon in dem Hotel in Rheinland-Pfalz?
Nein, natürlich nicht.
Hast du doch, es war auch ein Gewinn, oder?
Also ich habe den Jurypreis bekommen, also im Grunde genommen kann man sagen, für die beste der besten Zeitungscartoon, der im letzten Jahr erschienen ist. Und dann gab es ja dann die Folgeausstellung, während der dann einer Publikumspreis nicht ausgelost, sondern durch das Publikum abgestimmt worden ist, und den habe ich dann im Nachklapp dann auch noch bekommen, und das war halt eben diese Reise. Jetzt ist das Problem, das ist ein Wellness-Hotel, sehr natürlich aufgrund der Lage sehr eng mit Weinanbau verbunden, und ja, meine Frau findet das sehr, sehr toll, mag auch Wein, ich persönlich trinke keinen Alkohol. Aber diese Kombination jetzt ist blöd, weil sie ja gerade hochschwanger ist. Das heißt, wir müssen das auf mindestens nächstes Jahr verlagern, weil natürlich nach Geburt jetzt mit einem 3-Jährigen und einem Säugling so eine Reise auch nicht so cool ist. Da fällt noch einiges aus dieses Jahr, aber ja, ist schon alles geklärt.
Man muss warten, bis das Kind groß genug ist, um Wein zu trinken, dann, damit es irgendeinen Sinn ergibt.
Oder so eine Reise mitmachen kann.
Eine Reise mitmachen kann.
Also das geht ja relativ fix, wenn man das dann vernünftig plant, aber denke, dieses Jahr ist halt diesbezüglich relativ schwierig. Aber genug über mich geredet, du bist der Gast und ich möchte gerne ganz viele Sachen von dir wissen. Also ein guter Hinweis war ja, du hast ja diese Quatsch-Comedy Newcomer-Sachen gemacht, aber du musst ja erstmal bis zu dem Punkt gekommen sein. Was hat dich auf die Bühne getrieben, oder was hat dir gesagt, dass du so witzig bist, dass du das auf ein Publikum zuteil werden lassen musst?
Ja, das ist wahrscheinlich gnadenlose Selbstüberschätzung. wie bei den meisten wahrscheinlich, die auf die Bühne gehen. Ist einfach mal den Schritt zu wagen, zu sagen, so, du, ich hab so viel im Kopf, so viele Ideen, du, ich möchte das der Welt mitteilen. Da braucht man ja schon irgendwie so eine gewisse Portion Selbstbewusstsein und irgendwie auch so ein Mitteilungsbedürfnis. Und ich glaube, das hatte ich dann wohl. Obwohl, ja, also ich bin eigentlich dazu gekommen über Parodien. Also das, ich bin gar nicht mit Stand-up oder mit dass ich als ich auf der Bühne stand, sondern ich habe angefangen mit Parodien, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich kann Leute ganz gut imitieren. Damals, als noch Leute wie Helmut Kohl und sowas gelebt haben, Hans-Dietrich Genscher und so und Stefan Wald und Thomas Freitag waren so diese Parodisten damals der Stunde und das fand ich alles super und habe gemerkt, ich kann das irgendwie ganz gut und habe dann in der Schule dann auch immer irgendwie so gesprochen wie diese Leute und ja
und Lehrer
und ja auch ja auch, also ich habe da irgendwie alle immer nachgemacht und fand das immer super und dann habe ich irgendwie das so gesehen im Fernsehen, was da so andere Leute gemacht haben. Damals gab es noch diese Puppen-Comedy, dieses Hurra Deutschland hieß das, glaube ich, in Deutschland. Ja. Und das also war eigentlich aus England, glaube ich, importiert und in Deutschland hieß es Hurra Deutschland. Und das war halt auch im Prinzip, war so eine Puppet-Comedy mit verschiedenen Stimmen und das fand ich super. Und genau, dann habe ich einfach Sachen geschrieben und habe auch schon am Anfang gleich ein ganzes Solo-Programm geschrieben, in gnadenloser Selbstüberschätzung, ohne zu wissen, wie das überhaupt geht. Und das habe ich dann irgendwie an Veranstalter verkauft und dann haben die das dann mich aufführen lassen. Und ja, so. Hat das begonnen. Es gab ja, also als ich angefangen habe, gab es zumindest so im Rhein-Main-Gebiet und in meiner näheren Umgebung, also ich bin aufgewachsen in Rüsselsheim, also alles Rhein-Main-Gebiet zwischen Frankfurt und Mainz und da gab es nicht so viele offene Bühnen, so wie heute das ist. Also heute kannst du ja wirklich jeden Tag an irgendeiner Bühne spielen, wenn du willst. Also
ja, ist sehr als
Newcomer. Ja, super. Aber damals gab es das jetzt noch nicht so und deswegen habe ich dann ja angefangen und habe dann einfach ein Solo-Programm gespielt und habe dann einfach 2 Stunden mich hingestellt und habe gehofft, dass Leute kommen und dann habe ich eigentlich so Szenen gespielt und bin dann, es war eigentlich eher wie so ein Theaterstück. Ich habe dann 30 verschiedene Rollen gespielt und habe dann immer so einzelne Szenen gespielt und das Stand-up, was ich jetzt eigentlich ja nur auf der Bühne mache, das ist war so als Zwischenmoderation eigentlich gedacht.
Ah, also dann wird auch klar, also wenn Ideen zu haben und auf die Bühne zu gehen, das ist ja nochmal ein großer Schritt zwischen. Aber die Parodien, die funktionieren natürlich nur auf der Bühne. Oder du hättest ja vielleicht auch Radiocomedy machen können. Weil ich meine, wenn man Ideen hat, ich glaube, naheliegender wäre ja erstmal zu gucken, vielleicht kann ich irgendwie für Zeitung Kolumnen schreiben oder ich habe eine Idee für ein Buch. Es ist ja nochmal ein großer Schritt, sich vor Publikum zu stellen. Ja. Dass man nicht mehr so hinter seinem Werk versteckt ist, sondern sich auch dann der direkten Konfrontation stellt. Ja. Und das durch die Parodien und das, was du in der Schule gemacht hast, war das für dich klar, dass das so funktionieren muss mit der Bühne?
Also in meinem Kopf war das eindeutig ein Bühnenprogramm, also eindeutig eine Sache, die auf die Bühne gehört. Also weil Parodien, das würde vielleicht funktionieren noch über Sprache, also Radio, aber irgendwie irgendwas zu schreiben, das hatte ich nie die Idee. Also deswegen war für mich Bühne eigentlich schon das Naheliegende.
Und die Parodien, die sind natürlich in deinem aktuellen Programm auch da, aber ich glaube, der größte Teil, so war zumindest meine, also die Wirkung auf mich, dass du ein sehr genauer Beobachter von Alltagssituationen bist und im Grunde genommen auf der Bühne Situationen schaffst mit dem Publikum, dass das Publikum sagt, boah, kenne ich oder genau so ist es. Und also wir hatten ja letztes Mal Gavin Kahlmeier da, wir hatten uns ein bisschen über Internethumor unterhalten, man nennt es Relatable. Also es ist ein Humor, der relatable ist und das fand ich, kam sehr, sehr gut an. Du bist Bahnfahrer, du beobachtest sehr genau beim Einkaufen und das sind so die Situationen, mit denen du dann auf der Bühne arbeitest. Das heißt also, du gehst auch immer mit einem wachen Geist durch die Gegend oder fährst durch Deutschland mit deinem jetzt 50 Prozent, wie heißt es?
Bahncard 50.
Bahncard 50. Ja. Und beobachtest halt sehr genau. Ja, und schreibst du alles sofort auf oder?
Ehrlich gesagt, ja. Also ich sammle eigentlich so immer und schreibe jetzt momentan, schreibe ich nicht mehr jeden Tag was auf, weil ich jetzt gerade mein neues Solo-Programm schreibe, beziehungsweise ich probe das jetzt gerade, weil nächste Woche habe ich meine erste Vorpremiere und deswegen bin ich momentan eher damit beschäftigt. Aber die Jahre vorher habe ich eigentlich jeden Tag mindestens eine Sache mehr aufgeschrieben, weil mir immer irgendwas auffällt. Also wenn mir irgendwas auffällt, einfällt, manchmal eine Idee, manchmal so ein Gedanke, manchmal nur ein Wort, das ich aufschreibe, manchmal aber auch so eine ganze kleine Geschichte, die ich mir aufschreibe oder einspreche ins Handy oder irgendwie auf Notizzetteln oder sowas. Und dann, irgendwann, nach 3 Jahren, brauche ich ein neues Soloprogramm, dann gucke ich in diese Notizen rein und dann trage ich die Notizen zusammen.
Ja, zusammentragen, da wird da wahrscheinlich noch ein bisschen an der Dramatik gefeilt. Und
da ist noch ein bisschen Arbeit.
So ein bisschen der rote Faden, dass man da von einer Geschichte zur anderen kommt. Da haben wir als Cartoonzeichner natürlich ein bisschen einfacher, weil der Cartoon für sich steht. Es sei denn, du arbeitest jetzt dich an einem Thema ab für ein bestimmtes Buch. Das Stichwort Bahnfahren, ganz kurzer Tipp an dich. Miguel Fernandez, der hat eine Reihe, die heißt der absolute Bahnsinn. Da kannst du auch, als Bahnfan musst du da unbedingt mal reingucken, okay. Aber das jetzt nur mal an Rande. Du hast die Ideen dann und das hörte sich alles relativ ähnlich an zu der Arbeitsweise eines Cartoonzeichners oder zumindest meiner Arbeitsweise, mit Ideen umzugehen und dieses liegen lassen. Das finde ich auch interessant. Muss nicht alles sofort so eine Pointe sein oder so ein One-Liner, sondern du lässt es auch durchaus liegen und reifen.
Ja, also liegen und also es reift dann automatisch. Manchmal packst du das dann nach einem Jahr aus, guckst dir das an und weißt gar nicht mehr genau, warum du das damals lustig fandest. Viele Sachen sind auch jetzt keine Pointe, also die meisten Sachen sind keine Pointe, sondern ich sehe irgendein Schild oder sowas und spinne dann irgendwie mir eine Geschichte dazu. Also ich rede auch ganz viel während des Autofahrens zum Beispiel. Also wenn mich da einer sehen würde, der würde mich sofort einliefern, weil ich da irgendwie im Auto sitze und ja, dann gut, ganz, ganz laut irgendwie so.
Freisprechanlage,
ganz laut, ja genau, gut, das mittlerweile kann man es irgendwie erklären, wenn man mich irgendwie sehen würde. Aber ansonsten, rede ich ganz viel während des Autofahrens oder mache irgendwelche Stimmen oder irgendwelche Geräusche, also der völlige Wahnsinn teilweise. Aber das, also um das dann halt so auszubauen, ich gucke, sehe dann irgendwas, ein Wort und dann mache ich da irgendwie in meinem Gedanken, ist dann irgendeine Nummer oder sowas oder irgendeine Geschichte dazu und das schreibe ich mir dann immer gleich auf oder spreche es manchmal ein und manchmal nach einem Jahr denke ich, oh, das war ja lustig und manchmal kann ich überhaupt nicht verstehen, was ich da lustig fand. Und dann bleibt es noch weiter liegen. Und wenn es nach einem Jahr, einem weiteren Jahr immer noch nicht lustig ist, dann werfe ich es dann meistens weg.
Das ist natürlich eine super Kontrollinstanz für so einen Gag, der dann irgendwie in dem Moment vielleicht in deinem Kopf lustig war und dann die Zeit nicht überlebt. Aber was du gerade sagtest, dein aktuelles Programm, beziehungsweise eigentlich ja dein auslaufendes Programm. Ich war gestern in Meshuggah.
Ja.
Der Titel bezieht sich auch ein bisschen darauf, auf nur Bekloppte um einen rum, also sprich deine Alltagsbeobachtung, dein Umfeld. Und du hast bereits nächste Woche schon Vorpremiere von deinem neuen Programm, genau. Wo du jetzt auch gerade eigentlich noch dran schreiben müsstest, aber hier im Podcast-Studio sitzt und dich mit mir unterhältst. Und wie kriegst du das kognitiv hin, ein neues Programm zu schreiben und dich hinzustellen und trotzdem das alte zu spielen?
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe das bisher immer so gehandhabt, dass ich ja noch ein aktuelles Programm spiele und parallel dann die Vorpremiere und Premiere habe von dem neuen Programm. Und es wird ja dann auch so sein, dass ich das alte Programm ja jetzt noch ein halbes Jahr überlappend spiele. Also ich habe jetzt Premiere erst im September. Jetzt gibt es halt einige Vorpremierentermine.
Dazwischen die sind dann immer so als Test zu sehen?
Die sind als Test zu sehen, wobei die Leute das oft gar nicht wissen, also die wissen, dass es eine Vorpremiere ist, aber die wissen es oft nicht einzuschätzen und wissen nicht genau, was ist denn eine Vorpremiere, wie läuft es da ab. Deswegen habe ich so
den. Die werden spätestens an den Zetteln sehen.
Ja, die werden es an den Zetteln sehen, die auf dem Tisch liegen. Aber mein Anspruch ist ja schon, dass ich das eigentlich auswendig kann, frei kann. Aber ich sage den Leuten das natürlich am Anfang nochmal, dass ich wahrscheinlich auf die Zettel drauf gucken muss. Und dann läuft es dann so, dass ich dann versuche, das auch frei zu sprechen. Aber es ist halt wie gesagt so, dass ich dann ein halbes Jahr das alte Programm noch spiele, während ich das neue spiele. Und ja, also das alte ist irgendwie ja so eingemeißelt, glaube ich, weil ich das ja jetzt schon seit 3 Jahren spiele. Das ist dann so fest im Kopf drin, dass ich das quasi auf Autopilot spielen könnte.
Es sei denn, es kommt Zwischenrufe,
die es rausbringt. Wie gestern, ja. Natürlich, klar, es gibt dann immer mal so Überschneidungen und so, wo du dann genau dir klar machen musst, okay, ich bin jetzt hier in diesem Programm und nicht im neuen Programm. Aber eigentlich war das nie ein Problem, weil das eine ist so auf der Festplatte schon eingebrannt, dass ich da das einfach dann nicht mehr so viel drüber nachdenken muss.
Wie lange brauchst du, bis das so sitzt, dass du dich auf der Bühne sicher fühlst?
Sicher auf der Bühne, schwierig zu sagen. Also wenn ich, es kommt immer darauf an, wie oft ich das spiele halt. Ne? Also jetzt, ich habe jetzt 5 oder 6 Vorpremieren, dann ist erstmal wieder 2-3 Monate Pause. Dann habe ich nochmal 1 oder 2 Vorpremieren und dann ist die richtige Premiere. Und dann würde ich sagen, wenn ich dann wirklich regelmäßig spiele, das heißt wirklich so mindestens 5, 6, 7, 8 Mal im Monat, dann braucht es schon so mindestens mal ein Vierteljahr, bevor ich mich dann richtig sicher spiele, also fühle. Also 20, 30 Mal muss ich schon spielen, um richtig so diesen Flow zu haben, sozusagen.
Das ist Wahnsinn. Also ich dachte ja schon mal, ich könnte das nicht so viel auswendig lernen. Wobei ich natürlich bei meiner Live-Show merke, umso öfter ich die mache, dass ich, muss ja dazu sagen, ich sitze ja am Laptop und habe eine Präsentation dabei, dass ich also merke, dass ich die ganzen Notizen, auf die ich da eigentlich gucken könnte, schon gar nicht mehr brauche. Das wird sich natürlich ergeben. Aber ich würde wahrscheinlich diesen Anfangsimpuls, den würde ich nicht hinbekommen, das alles komplett auswendig vorzutragen. Deswegen, das bewundere ich sehr. Und
das ist auch das Schwierigste, muss man sagen.
Also ja,
weil ich nehme ja jedes Mal vor, dass ich einzelne Nummern ausprobiere vorher, irgendwie bei Mixed-Shows oder sowas. Das macht man aber dann doch irgendwie nie, weil ich schreibe und schreibe und schreibe und dann schreibe ich die Nummer nochmal um und nochmal um und feile dann und dann fällt dann ein Satz weg und fällt ein Wort weg und dann merkst du so, das braucht's nicht unbedingt. Das heißt, es wird immer weiter destilliert sozusagen auf dem Papier. Und ich probe das aber noch nicht richtig. Und deswegen ist es wirklich so bei der Vorpremiere, dass da 2 Stunden komplett neues Material da sind. Und das ist wirklich so, dass da die größte Hürde, die ich eigentlich immer für mich selbst spüre, dass ich dann am ersten Tag bei der ersten Vorpremiere da hingehe und weiß, jetzt sind 2 Stunden komplett neues Material. Und das muss jetzt aber so sein, ich muss es ja nicht nur aufsagen und behalten mir, sondern ich muss ja den Leuten das so vermitteln, als ob ich mir das gerade ausgedacht hätte, damit es lustig wird. Das ist ja dann halt so Stand-up. Es soll ja irgendwie so wirken, als ob ich mir das gerade ausgedacht habe. Das ist immer so das größte Lob, wenn Leute danach zu dir kommen und sagen und dich fragen, wie viel ich mir dann davon wohl aufgeschrieben habe vorher. Und ich denke so, okay, die Leute denken jetzt, ich hätte mir das gerade alles ausgedacht. Das ist eigentlich super, aber so ist es halt nicht.
Das ist ja auch das, wo Ollis Frage gerade hinging.
Ja.
Die spontane Reaktion aufs Publikum beispielsweise, und das macht natürlich viel, kommt durch die Routine und ähnliche Situationen, fast im Sinne von Déjà-vus, die man dann irgendwie als Reaktion auf den Gag schon hat und dementsprechend dann auch gut reagieren kann. So quasi Schlagfertigkeit für die Hosentasche.
Ja.
Und trotzdem so diese, ich wage zu behaupten, der größte Teil eines Lampenfiebers, der kommt ja bei einer solchen Kunst daher, seinen Text zu vergessen. Und gefolgt von, wie reagiert das Publikum? Ist das so mein Publikum diesen Abend?
Ja.
Ist überhaupt genug Publikum da? Das ist natürlich auch noch eine Frage, über die wir uns gleich nochmal unterhalten können. Also das ist schon ein zentraler Punkt fürs Lampenfieber, ne?
Auf jeden Fall. Und das wird dann aber immer weniger, je öfter du das Programm gespielt hast. Und je sicherer du bist, dann das funktioniert, das Material.
Bis zu dem Punkt, wo man sich zu sicher ist.
Ja, das kann auch sein. Das kann wohl auch sein. Aber grundsätzlich ist es immer gut, natürlich, wenn du ein Programm oft gespielt hast und in dieser Form immer ganz oft gespielt hast und ungefähr die Reaktion einzuschätzen weißt oder ungefähr weißt, wie ein Gag funktioniert und weil dann bist du dann halt auch für dich zumindest sicher und fein, wenn dann die Leute an dieser Stelle vielleicht mal jetzt nicht so reagieren, wie du das gewohnt bist.
Man hört es raus, ne? So 30 bis 40 Mal spielen, bis dann so die Sicherheit da ist. Spielen, 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 spielen. Und wenn man sich deine Accounts bei den sozialen Medien anguckt, natürlich auch deine Webseite, kurzer Hinweis, es wird natürlich alles in die Shownotes geschrieben, auch wo die nächsten Termine von deinen Shows stattfinden. Du machst sehr, sehr viel. Du bist sehr, sehr umtriebig. Und Homebase ist meins, ne?
Also ich wohne in Mainz, aber meine künstlerische Homebase ist jetzt nicht unbedingt Mainz, sondern ich bin wirklich überall unterwegs. Also,
mir ist relativ oft das Unterhaus aufgefallen, bei den Fotos von den Locations, die du natürlich vor deinen Auftritten postest. Kann auch deswegen sein, weil ich es persönlich sehr, sehr schön da fand.
Ja.
Ich bin mit Nektarios Vlachopoulos bei einer Mixshow mal dort aufgetreten, zusammen mit Lara Ermer auch.
Genie und Wahnsinn oder wie ist das?
Das war mit seinem Kollegen, der Zauberer ist. Ja, das war Im Dezember, bevor Corona losging. Deshalb ist das so bei mir hängen geblieben. So, das war so ein super schöner Abend. Man ist dann abends nach der Show dann noch zusammen rausgegangen und dann war auf einmal alles vorbei. So, das lief gerade für mich mit den Live-Shows so an und ich meine, Mainz Unterhaus ist schon eine Ansage, da mal zu spielen und das Publikum war toll und deswegen ist mir das so aufgefallen.
Ja. Nee, aber im Unterhaus spiele ich eigentlich immer einmal im Jahr, mehr nicht, also immer meistens jetzt zwei Tage, immer so um die Weihnachtszeit rum, also dieses Jahr spiele ich zwischen den Jahren, wie man bei uns so sagt, 26., 27. Dezember, glaube ich, oder 27., 28. Und ja, also das war so, eigentlich sind so meine Mainz-Auftritte. Also ich bin da jetzt nicht ständig in Mainz unterwegs, sondern fahre dann immer nach Oberhausen oder so.
Oder Essen. Ich habe dich ja im Rahmen des Radiocampus, Comedy Campus, habe ich dich ja auch schon gesehen. Das war ja kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben. Ja. Hier unter der Moderation von Elvis Eifel bist du im Lokal, nicht im Lokalradio, sondern auf dem Campus des Lokalradios aufgetreten. Das war auch ein sehr schöner Abend. Ich habe gelernt, dass der Klimawandel also wirklich komplett menschengemacht ist an dem Abend. Ich merkte nämlich, dass dadurch, dass es draußen war, sobald man in der Nähe von dem Beton des Gebäudes stand, war bis spät wirklich sehr, sehr warm. Mhm. Und ich saß aber während der Show saß ich mit meinem Klappstuhl auf dem Gras. Und da wurde richtig kühl. Da sollte man mal drüber nachdenken. Also die Innenstädte mehr zu begrünen könnte wahrscheinlich sehr, sehr helfen. Das habe ich unter anderem an dem Abend gelernt.
Oder natürlich im Winter mehr Betonklötze bauen, mehr große Hotels.
Du meinst, die sich dann von alleine durch das bisschen Sonne
aufwärmen. Ja, ganz genau. Die müssen sich im Sommer dann aufwärmen und da wird es dann wahrscheinlich auch zwei verschiedene Meinungen geben. Weißt du? Die einen wollen mehr begrünen, die anderen wollen eigentlich die Städte komplett zubauen als Heizspeicher.
Nee, ich glaube, grün ist schon ganz gut.
Ich glaube, Moment, lass mich kurz überlegen. Ja.
Ja. Ich hatte es gerade auch angesprochen, bei mir eben Mainz, die Verbindung, letzte Show so vor Corona, bevor dann alles abgesagt worden ist. Richtig ernst geworden ist es, oder beziehungsweise, dass man es gemerkt hat, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt worden ist im März des Jahres, als Corona losging. Das war so die erste große Veranstaltung, die so publik geworden ist. Und dann ging Schlag auf Schlag, auch komplett in meinem Freundeskreis, Musiker, Comedians, die auf einmal auf Wochen und Monate hinweg keine Auftritte mehr hatten, die alle abgesagt worden sind, aus schon teilweise im Voraus einem Gehorsam, weil man nicht mehr planen konnte. Und ich habe bei Instagram gesehen, du warst natürlich auch ganz krass davon betroffen.
Ja, wie wahrscheinlich alle, die auf der Bühne ihr Geld verdienen und ja.
Das heißt aber, du machst das natürlich auch hauptberuflich.
Ja, ja.
Und für dich war im Grunde genommen absolute Katastrophe, dass die Auftritte ausgefallen sind und du hast auch sehr, sehr viel in der Richtung gepostet, mit sich impfen lassen und was ich auch natürlich auch sehr befürwortet habe. Und aber wie hast du die Zeit überstanden? Ich habe gesehen, du hast auch alles mitgemacht, was dann irgendwie
ist. Aber wirklich.
Ja. So tatsächlich so Online-Shows, der Klassiker Autokino.
Ich war einmal allerdings auch nur und aber ich habe wirklich alles mitgemacht, damit man auch danach mitreden kann, ne? Wenn man danach irgendwie dann jetzt erzählt über Autokinos und so, weißt du noch damals, als wir im Autokino aufgetreten sind? Und dann ist es ja ganz gut, zumindest auch mal einmal im Autokino aufzutreten. Aber ich habe es damals eigentlich nur deshalb auch gemacht, weil man froh war, überhaupt mal wieder aufzutreten, weil das sitzt dann monatelang zu Hause und kannst nicht spielen. Und man ist ja dann irgendwie schon so ein Zirkuspferd und will dann auf die Bühne. Und es ist dann, das fehlt ja dann auch. Also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch so, man das ist ja quasi. Ich habe ja quasi Hobby zum Beruf gemacht sozusagen und das ist ja so, das will ich ja auch und ich will ja auf die Bühne und ich will da Leute unterhalten und dann plötzlich wird der Stecker gezogen und du darfst nicht mehr und deswegen hat man auch alles mitgemacht, was angeboten wurde, irgendwelche Streaming-Sachen vor Theatern, wo halt keine Leute saßen und eben Autokino und...
Hat von diesen Sachen irgendwas für dich emotional funktioniert? Also ich meine jetzt Reaktion des Publikums, das ist natürlich bei Streaming-Sachen gleich null.
Ja.
Autokino ist natürlich auch.
Das ist im Prinzip auch fast gleich null. Also Autokino war wirklich schlimm, kann man sagen. Also es war wirklich, das war so ein riesen Leinwand, so ein LKW mit einer riesen Leinwand hinten. Und dann haben die mir das dann auch gezeigt und so und waren ganz stolz drauf und haben gesagt, das hat 1 Million Euro gekostet. Oh Gott. Ich bin sehr alt, ich rechne noch in Mark. Nee, 1 Million Euro hat das gekostet und dann hast du das dir angeguckt und hast gesagt, ja super. Und dann bist du auf die Bühne gegangen, hast Soundcheck gemacht und dachtest du, ja, aber man hört mich ja gar nicht. Das heißt, die hatten nur den Monitor an und haben gesagt, ja, sie dürften ja auch nicht lauter machen, weil die Anwohner würden sich sonst gestört fühlen. Das heißt, du hast auf einer
Riesen... Ja, die haben natürlich auf einer im Auto alles
über. Ja, natürlich, ne? Ja. Und du hast natürlich auch draußen keinen Sound gebraucht, aber es war völlig schräg. Und du hast auf einer riesigen Bühne gestanden und es gab halt keinen Sound. Du hast nur dich über Monitor gehört. Und dann kamen halt die Autos, die haben dich dann halt über Autoradio gehört. Und dann hatten die noch so eine App und konnten über die App dann halt Applaus einsteuern.
Oh Gott, statt Hupen und...
Ja, ja, ja. Nee, weil Hupen durfte man auch nicht, wegen der Anwohner so. Und dann konnten die das dann halt so einspielen. Und dann hast du dann über Monitor hast du dann Applaus gehört. Und das konnte man dann entsprechend einstellen, ich glaube, ab, keine Ahnung, wie viel Prozent das dann waren, die dann gleichzeitig drauf gedrückt haben und dann hast du dann Applaus oder ein Gelächter gehört, so ein Kunstgelächter.
Ich habe hier gerade die Hand an der Stirn, so im Sinne von Facebook, weil ich finde das eine Katastrophe fürs Timing.
Fürs Timing ist es eine furchtbare Sache. Und das Schlimme war, dass in der ersten Hälfte ich halt keine einzige Reaktion über meinen Monitor bekommen habe und dachte so, oh. Die Leute finden es offensichtlich jetzt nicht so dolle. Und bin dann von der Bühne. Und dann haben die mir gesagt so, oh Mensch, du, wir hatten so ein technisches Problem, du, das ging irgendwie alles nicht. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, dann bin ich ja beruhigt. Und dann in der zweiten Hälfte hatten dann
haben
sie
sich mit diesen Gedanken die erste Hälfte komplett alleine
gelassen. Ja, genau. Das war eine Mixed-Show zum Glück, also ja. War kein Solo-Programm. Und in der zweiten Hälfte haben sie aber das zu sensitiv eingestellt, irgendwie auf 10% oder sowas. Und dann hatte ich einen Dauer Gelächter und eine Dauerbeschallung auf meiner Monitor. Da habe ich irgendwie
also von 0 auf 100,
die ganze Zeit nur so ha, ha, und ich stand da und dachte so und irgendwann habe ich dann nach ein paar Minuten habe ich gesagt so also stell's lieber wieder aus.
Also du hast lieber, im Grunde genommen von der ersten zur zweiten Halbzeit hast du quasi binär von 0 auf 1 die ganze Zeit.
Also es war furchtbar. Also zwei komplett unterschiedliche Hälften. Einmal dachte ich so, die Leute finden es gar nicht lustig und in der zweiten Hälfte wurde nur das eingespielt, als ob die Leute da ständig irgendwie drücken und das war ganz schrecklich. Also ich konnte mich auf meinen Text gar nicht mehr konzentrieren und hab dann gesagt, sie sollen es bitte ausstellen. Das war furchtbar. Und also es war eine völlig bizarre Situation.
Und du hast halt eben immer noch genau das Timing-Problem, ne? Also
ja.
Du brauchst ja das Feedback des Publikums, damit du auch dann die Pausen setzen kannst und dann erst weitermachst, wenn sich auch der Letzte dann ausgekichert hat. Ja. Manchmal dauert es ja auch ein bisschen länger, da muss man so einen Witz mal stehen lassen. Ich dachte auch gestern, du hattest da eine sehr, sehr schwierige Situation. Jetzt mit meiner kleinen Erfahrung, die ich da jetzt habe, dachte ich, ist schon blöd, dass die Scheinwerfer so angebracht sind, dass die gerade eben vor den ersten Leuten, die im Publikum sitzen, so dir in die Fresse scheinen, dass du im Grunde genommen nichts siehst. Aber das scheint ja alles zu gehen, weil du die Leute gestern zumindest hören konntest, im Gegensatz dann zum Autokino.
Ja, ja, klar. Also ich meine, das kennt man ja aber auch in Theatern. Es ist ja so, dass man natürlich je nach Lichtsituation, aber du siehst die erste Reihe meistens gut, die ersten 1, 2, 3 Reihen siehst du gut und hinten siehst du meistens gar nichts mehr. Aber du musst eigentlich den Leuten das Gefühl geben, dass du alles siehst, aber ich sag's den Leuten immer am Anfang auch, dass ich die ersten Reihen gut sehe, hinten nichts, damit die Leute ungefähr sich mal einstellen können, weil die denken natürlich, die sehen dich auf der Bühne, sehen alles gut, sehen auch die anderen Leute gut, aber die können natürlich nicht wissen, dass du sie nicht siehst, wenn die ganz hinten sitzen. Deswegen versuche ich den Leuten das immer so zu sagen, aber ich höre die natürlich und kann dann auch hinten reagieren und kann natürlich, wenn ich einfach die Hand so vor die Scheinwerfer halte, sehe ich hinten auch alles. Also deswegen.
Das ja, die Augen brauchen ja trotzdem einen Moment, bis sie sich dann.
Ja, aber ich weiß ja zumindest, wenn da hinten einer ruft, weiß ich ja zumindest, in welche Richtung und kann dann in diese Richtung spielen oder so. Das geht ja schon.
So, wo man auch relativ wenig Feedback bekommt, zumindest unmittelbar, ist Podcast. Und ich habe dich gestalkt, ich bin dann auf einen Podcast von dir gestoßen.
Ja, das habe ich auch gemacht, genau.
Die Kichererbsen, ist das auch eine Corona-Idee?
Ja, natürlich gewesen? Corona, das war 2021, haben wir damit angefangen.
Also, was man noch machen konnte, war essen. zu Corona. Man durfte ja einkaufen gehen und wie ich gestern auch bei dir gelernt habe, dass man im Schnitt 5 Kilo zugenommen hat in der
5,7,
Zeit. 5,7,
ja.
5,7. Und du hast dann quasi das zum Thema gemacht mit Ingo Oschmann. Auch ein Comedian, ein Kabarettist und ein Moderator des Quatsch Comedy Clubs. Mhm. Ich habe ihn als Moderator in München im Quatsch Comedy Club erleben dürfen. Und wie kommt man auf die Idee als Witzbold, als Witzbolde, so ausführlich über das Essen zu reden. Also ich habe sehr viel über Erdbeeren gelernt und ja, Rezepte sehr, sehr ausführlich. Ich war überrascht. Also ja. Das, weil ich wirklich sehr, sehr thematisch eng fixiert war.
Ja, ja, es war, wir haben es ja einen kulinarisch lustigen Podcast genannt, glaube ja. ich. Und wir sind auf die Idee gekommen, weil wir irgendwann mal eine Show zusammengespielt haben. Und dann standen wir danach noch irgendwie zusammen in irgendeiner Kneipe und haben da irgendwie uns noch unterhalten und dann irgendwie festgestellt, dass wir beide gerne essen, beide gerne kochen, uns beide dafür interessieren. Ingo hat eine unfassbar riesige Sammlung an Kochbüchern. Also ich habe auch viele, aber Ingo sprengt, glaube ich, alles, weil er sich, glaube ich, jede Woche ein Kochbuch kauft und weiß auch sehr viel, also noch sehr viel mehr als ich über Food Pairing und über diese ganzen Kochtechniken und sowas. Und wir kochen wirklich beide gerne, also wirklich sehr gerne. Und während Corona natürlich noch mehr und probieren gerne Rezepte aus und so weiter, interessieren uns auch für, also ich interessiere mich auch für Wein und Weinanbau und so, solche Sachen. Und ja, dann war es sehr naheliegend, weil wir hatten beide mal die Idee, irgendwie sowas mal zu machen. Auf der Bühne eigentlich war die erste Idee. Und dann haben wir einfach einen Podcast gemacht zusammen, weil alle
den irgendwie verlinke auch, ich natürlich auch.
Alle einen Podcast irgendwie gemacht haben zu der Zeit und ganz viele Podcasts dann irgendwie aus dem Boden geschossen sind. Und naja, sagen wir mal so, wir hatten jetzt auch ein bisschen mehr Zeit als sonst.
Ja.
Und dann haben wir das irgendwie, haben wir das gestemmt.
Hatte der von vornherein Ablaufdatum oder wann habt ihr entschieden, dass mit der Folge, was war das, Spanien?
Folge 11 war das dann, glaube ich, Spanien. Also wir haben das nur einmal im Monat dann gemacht und Folge 11 war, glaube ich, Spanien, genau. Und naja, dann war dann wieder so die Zeit, in der man wieder auftreten durfte und dann hatten wir beide so viele Sachen zu tun und es ist ja nicht nur das, sondern auch alles möglich, was noch so dranhängt und dann ist das dann so ausgelaufen irgendwie. Ja. Also Ingo hat noch ein paar Folgen gemacht mit so Interviews, der Mensch hinter dem Teller hieß das dann und dass man dann quasi auch einen Gast, also ähnlich wie hier, dann einen Gast noch dabei hat. Und
Der auch isst,
ja. Das, ich meine, das verbindet ja den alle, also alle essen ja halt, ne, also nur halt unterschiedlich. Also die einen interessieren sich halt dafür, was sie da essen. Und die anderen nehmen Essen halt so als Nahrungsaufnahme, aber trotzdem kann man mit allen Leuten über Essen und Trinken reden, weil jeder macht das. Und es war schon, ist schon ganz spannend eigentlich dann. Und also auch dann Leute einzuladen und mit denen darüber zu reden. Und Ingo hat dann auch so Tastings noch gemacht mit den Leuten. Und also das hat er noch ein bisschen weiter gemacht, dann alleine. Und dann ist das so ausgelaufen. Ja.
Wo du gerade sagtest, Food Pairing, ich glaube, du meintest Aroma Pairing, ne?
Ja, Food Pairing gibt es ja auch. Also, so, ja. Also Aroma Pairing ist das ja im Prinzip, genau. Also Food Pairing.
Das Interessanteste, was ich zuletzt serviert bekommen habe, war rote Beete mit Himbeer.
Ah ja.
Das hat mich sehr überrascht, aber das passte wirklich perfekt. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Rezepte kann ich jetzt leider nicht verlinken, das war in einem Restaurant. Aber für dich vielleicht auch als Essensfan,
ja.
Vielleicht mal so dieses Pairing. Ich fand es sehr, sehr überraschend. Vielleicht ist das für dich ja jetzt irgendwie ja,
die meisten Sachen sind total überraschend. Also ich habe jetzt gerade wieder als Hörbuch, jetzt schon zum zweiten Mal, das Buch mir angehört, Die Irren mit dem Messer von Verena Lugert, die mit Ende 30 als Journalistin und wirklich erfolgreiche Journalistin sich gedacht hat, sie will jetzt ihrer Leidenschaft nachgehen und Köchin lernen und ist dann nach England gegangen, hat sich ausbilden lassen, ein ganz renommierten Institut als Köchin, hat dann in der Sterne-Gastronomie gearbeitet und hat dann da auch, da gibt's auch ganz viele Sachen über Food Pairing, über die Sterne-Gastronomie, über, also total interessant. Also es gibt so viele interessante Kochbücher oder auch, also nicht nur Kochbücher mit Rezepten, sondern auch von Köchen und das ist schon ein ganz tolles Thema. Wenn man sich da so ansatzweise für interessiert, es gibt wirklich ganz, ganz super Sachen und da könnte ich die ganze Zeit drüber reden und Ingo auch und deswegen haben wir den Podcast gemacht.
Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hättest und nicht an deinem neuen Programm schreiben würdest, aber das können wir uns ja mal aufheben, für wenn du nächstes Mal in Essen bist. Der Nelson Müller, der hat ja hier in Rüttenscheid sein Restaurant,
ja.
Da könnte man ja mal zusammen hingehen. Und wenn er das jetzt hört, wir fühlen uns gerne eingeladen. Nein, Spaß beiseite. Krasser Sprung jetzt. Der Podcast ist dann ausgelaufen. Irgendwann war dann auch Corona soweit vorbei. Mhm. Wie hat sich das für dich bemerkbar gemacht, vorher, nachher mit der Auftrittssituation? Es hat sich grundlegend was verändert, machen wir uns nichts vor. Ja. die Leute gehen nicht mehr so viel raus. Oder zumindest am Anfang war es so, viele Veranstaltungen wurden nachgeholt, parallel zu neuen Veranstaltungen.
Ja.
Und man hatte den Eindruck, man kommt überhaupt nicht mehr durch mit seinen Sachen. Und dementsprechend sind auch unglaublich viele Veranstaltungen abgesagt worden. Ja. Inzwischen auch sehr, sehr ehrlich, ob es Musik oder Comedy ist, einfach aus Mangel an verkauften Karten,
ja,
wird dann auch offen kommuniziert. Ist ja auch gut eigentlich, damit die Leute, die eigentlich kulturbegeistert sind, auch merken, es hat Folgen, wenn man die Karten nicht kauft.
Ja.
Und es ist aber nach wie vor so, oder?
Ja, es ist nach wie vor so. Es ist natürlich besser geworden. Nach Corona, es war ja auch dann so ein schleichender Prozess. Ne? Dann durften die ersten Sachen wieder starten. Aber eigentlich so das erste Jahr nach Corona, waren die Leute wahnsinnig unsicher. Also weil sie auch nicht wussten, die waren jetzt 2-3 Jahre, durften sie nicht mal zusammensitzen irgendwo. Und plötzlich hieß es dann so, ja, ihr dürft jetzt alle wieder ins Theater gehen. Und
da hatten sie gelernt, wie schön das zu Hause auf dem Sofa ist, ganze Zeit irgendwie streamen.
Ja, wobei das hat sich zum Glück nicht bestätigt, weil viele dachten so, jetzt sind die Leute komplett auf Netflix fixiert und haben gemerkt so, zu Hause ist auch schön und ich kriege das alles nach Hause geliefert, auch über Stream und sowas. Aber ich glaube so meine Hoffnung war ja immer so, die Leute wollen das Live-Erlebnis haben. Und das hat sich zum Glück bestätigt. Also die Leute kommen jetzt wieder ins Theater und das hat sich jetzt auch wirklich verbessert. Also das ist so, hat lange gedauert, bis die Leute sich, glaube ich, auch wieder getraut haben. Dann kam ja noch zusätzlich dann irgendwie der Ukraine-Konflikt und Wirtschaftsängste.
Ich spreche so aus, es ist ein Krieg, es ist ein Angriffskrieg.
Ja, ja,
genau. Konflikt ist, glaube ich, tatsächlich ein wenig zu tief gestapelt.
Genau. Also der Ukraine-Krieg kam dann noch und die ganzen wirtschaftlichen Ängste, die dann auch noch dran hingen und das hat man auch gemerkt, also dass die Leute dann einfach auch gemerkt haben.
Ja, es war ein fließender Übergang von Krankheit zu Krieg.
Total, also es war, und das gab es dann immer so Wellenbewegungen, dass du gemerkt hast, okay, jetzt trauen sie sich wieder, jetzt haben sie wieder Lust und dann ist es wieder eingebrochen und dann war es wieder ein bisschen besser und das ist echt so eine, nach Corona eigentlich echt so eine Wellenbewegung, die ich festgestellt habe, dass die Leute ja dann irgendwie denken, so sie müssen auch das Geld zusammenhalten, weil so ein Abend ist natürlich dann auch teuer, also zweimal Eintritt, wenn du zu zweit hingehst und dann gehst du vielleicht noch was essen oder machst du dir irgendeinen schönen Abend, gehst noch was essen, manchmal gibt's ja da auch was und trinkst noch was und dann ist schnell mal irgendwie ein Hunderter weg oder so, ne? Und das ist dann natürlich auch immer so eine Überlegung dann bei den Leuten und ich kann das auch komplett nachvollziehen, umso dankbarer ist man natürlich, wenn die Leute kommen.
Ja, das hast du ja gestern Abend auch zum Ausdruck gebracht.
Das mache ich jetzt auch wirklich bei jeder Show, weil ich das auch wirklich den Leuten sagen will, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man eine Karte kauft und dass man die Kultur auch unterstützt somit und deswegen sage ich den Leuten am Ende das immer nochmal und bedanke mich noch immer und sage auch, dass es nach Corona wirklich nochmal was anderes ist, dass es auch mehr im Bewusstsein von uns Künstlern ist, dass die Leute eben eine Karte kaufen und dass sie Geld ausgeben und quasi mich damit auch unterstützen und das Theater und die Kultur und dass die Kultur auch weiterleben kann. Also so viele Theater sind auch, haben es eben nicht geschafft, über Corona zu kommen und mussten schließen oder haben sich umstrukturiert. Und deswegen kann man einfach nur dankbar sein, dass überhaupt Leute kommen.
Den Gedanken finde ich sehr, sehr schön, mit einer gewissen Demut und Dankbarkeit dem Publikum, das da ist, gegenüber zu treten. Das macht den Abend wahrscheinlich für einen persönlich auch sehr viel erträglicher, wenn mal nicht so viel Publikum da ist. Man darf ja nicht in diese, da so rein verfallen, dann sauer zu sein, dass so wenig gekommen sind und das dann an dem vorhandenen Publikum genau den falschen Personen auszulassen mit seiner schlechten Laune. Ne?
Das, absolut.
Das, ich glaube, das kommt auch vor. Mhm. Das sind aber dann, glaube ich, Leute, die sich nicht da so richtig im Griff haben und das trennen können, dass es da die Falschen trifft mit der schlechten Laune.
Ja, absolut.
Übrigens, schlechte Laune, ich finde es sehr, sehr schön, dass du heute mit so guter Laune hier angekommen bist. Du hast ja gestern noch erwähnt, du wärst ein absoluter Morgenmuffel.
Ja.
Und du kamst mit ganz guter Laune kamst du heute morgen um 10 Uhr an und hast meine Erwartungen positiv quasi überrascht.
Das freut mich.
Danke, dass du übrigens da bist, auch wenn du gerade so viel schreiben musst. Das wollte ich unbedingt mal sagen. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu dem viel unterwegs sein. Und zwar, wenn man bei deinem Instagram-Account guckt, die Locations, die sehen sehr, sehr unterschiedlich aus. Das sind, du sagst gerade Theater mit sehr, sehr vielen Plätzen. Dann ist es manchmal so ein bisschen, es gibt ja auch so dieses Kneipenhopping.
Das habe ich vorgestern gemacht. Ne?
Oder manche Locations, die sehen dann eher so aus wie so ein nach innen verlegter Biergarten. Die Leute dann wahrscheinlich dann auch ein wenig lauter dann sind mit Trinken und Essen vielleicht sogar, während du auftrittst. Und was macht dir am meisten Spaß, groß oder klein?
kann ich so nicht sagen, weil das ist kommt immer auf die Location an, wie du schon sagst. Wenn die Leute natürlich die ganze Zeit nur essen und eigentlich sich um, also wenn du gegen Essen anspielen musst, hast du keine Chance. Also da
gucken die Leute auf den Teller aus dem Gesicht
fällt. Oder gucken die Leute auf den Teller und nicht auf die Bühne. Und das ist dann natürlich schwierig, aber also es ist, ich finde so diese kleinen Säle, so diese berühmten 99 Sitzplätze, das ist, glaube ich, wegen Brandschutz, haben ganz viele kleine Theater eben 99 Sitzplätze. Das finde ich total nett, weil du halt irgendwie, das ist so Kleinkunst, wie man es so kennt, weil du ganz nah bei den Leuten dran bist. Und aber natürlich, also ich hätte auch nichts dagegen, jetzt große Hallen zu spielen. Würde ich auch machen. Also
Ich hätte
nichts dagegen. Aber natürlich.
In aller Bescheidenheit, man muss auch 99 Plätze erstmal voll bekommen.
Absolut. Also wenn 99 kommen, bin ich auch meistens zufrieden damit. Ne? Also deswegen, ja, aber so die Nähe zu den Leuten zu haben und wenn alles schön dicht ist und die Leute dicht an der Bühne sitzen und man mit den Leuten kommunizieren kann, dann finde ich sowas eigentlich immer sehr schön.
Die Kommunikation mit dem Publikum, ist, da du so viel unterwegs bist, ist der Humor in Deutschland selbst lokal unterschiedlich? Ich meine, du machst ja auch neben den Parodien auch hervorragend Dialekte nach. Mhm. Und ich gehe da jetzt mal davon aus, dass du dich da auch dann dementsprechend mit beschäftigst. Ja. Merkst du, dass Witze unterschiedlich ankommen, je nach Region? Oder also, haben wir Deutschen doch einen Humor?
Pauschal kann ich es eigentlich gar nicht sagen. Ich muss dann den Leuten dann immer eigentlich so die Illusion rauben, dass man immer so denkt, so im Norden sind die Leute ein bisschen sturer, im Süden lachen sie mehr und so. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also es gibt eigentlich, finde ich, gibt es nicht so diesen universalen, oder es gibt eigentlich einen Universalhumor, eigentlich schon, aber es gibt Unterschiede in den Regionen. Ja, aber eher so nach der Show. Ne? Das ist so, also während, also die Lacher an sich, kann ich nie sagen, dass es im Norden funktioniert und im Süden nicht, weil ich bin auch überhaupt nicht so regional aufgestellt. Ich habe ja gar nicht irgendwie so regionale Eigenarten, dass die Leute das da verstehen und da nicht verstehen.
Nee, du sprichst ja auch komplett akzentfrei,
deswegen, wenn du so ja, das, deswegen, Vortrag machst. Deswegen kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Ich habe schon ganz großartige Abende ganz hoch im Norden gehabt und Abende, wo du sagst so, naja, so im Süden und also das überhaupt nicht. Ich spiele wirklich überall Nordost, Südwest, in allen Himmelsrichtungen und ich bin wirklich, ich finde es überall eigentlich immer schön mit Ausnahmen und kann das nicht sagen, dass es irgendwelche regionalen Unterschiede gibt. Nur danach kommen halt dann Leute zu dir und dann da merkst du die Unterschiede, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, dann, dass du, wenn du in Franken spielst, dass du dann weißt, ah okay, ein Lob kann auch heißen, wenn Leute nach der Show zu dir kommen und sagen, nur. Ja, einfach nur ein nur oder war nicht schlecht. Das muss ich, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ne? Dass Leute zu dir auch kommen und sagen, war nicht schlecht. Und dann denkst du,
dann sag doch, es war gut.
Ja, das ist.
Du hast es gestern auch erwähnt, ich musste da, um im Lokalzeitungsjargon das auszudrücken, sehr schmunzeln. Hatte mich persönlich sehr abgeholt, als du erzählt hast, die Leute, die vorne sitzen mit verschränkten Armen und nach der Show dann kommen und so. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Dem man das während der Show da nicht angesehen hat und die das ihrem Gesicht vielleicht auch hätten sagen können. Ja. Das habe ich in meiner Show auch thematisiert, da so einen Comic draus gemacht, weil ich das tatsächlich genauso auch schon erlebt habe. Auch eine Show in Oberhausen übrigens war das. Wirklich das Publikum, sind Olli und ich aufgetreten, war sehr, sehr schwierig und danach kamen wirklich die Leute an und haben sich noch Bücher signieren lassen und die haben noch nie so viel Spaß gehabt. Und Alter, also es wäre hilfreich gewesen, man hätte das während der Show gemerkt.
Aber das sind, also diese Erkenntnis finde ich doppelt gut eigentlich, dass man die mal gemacht hat. Also in dem Moment natürlich nicht, aber für spätere Shows hilft es natürlich, weil du währenddessen dann weißt, okay,
ich bin immer gut.
Prinzipiell schon, aber dass du halt genau weißt, die Leute, das muss nichts heißen, wenn die Leute einfach ruhiger sind. Viele Leute wollen einfach auch zuhören und das heißt nicht, dass sie es nicht gut finden. Also ich habe das auch ganz oft, dass du so einen Abend hast, wo du denkst, so, naja, da wäre noch sehr viel Luft nach oben gewesen und dann kommen halt Leute danach und sind völlig begeistert und wollen sich mit dir unterhalten und finden es super und das manchmal, also kann man es echt schlecht einschätzen auf der Bühne.
Man muss es ja auch zugestehen, es gibt ja auch eher so die stilleren Connoisseure, die den Humor dann einfach zu schätzen wissen, es aber nicht so nach außen tragen können. Das ist ja auch eine Mentalitätssache. Du hast gesagt, du spielst überall. Und dazu gehören auch, und jetzt kommt, glaube ich, so ein Reizthema, Firmen-Events.
Ja.
Fluch oder Segen?
Beides, ne? Das ist beides. Also das ist kann gut sein, muss aber nicht. Also es kann, da ist halt die Bandbreite riesig, ne? Weil du wirst eingeladen, kriegst viel Geld. Ich mag das sehr gerne.
Das Geld.
Ja, also im Idealfall kriegst du viel Geld und es ist ein schöner Abend.
Und die Leute sind da.
Und die Leute haben Spaß und wollen und aber das ist halt nicht gewährleistet.
Lass mich raten, es ist kompliziert, wenn die Leute eigentlich nur noch auf Öffnung des Buffets oder der Bar warten.
Das ist ja der absolute Albtraum. Also das versuche ich immer vorher schon abzuklären. Also die Leute müssen auf jeden, wenn es irgendwas zu essen gibt im Anschluss, müssen die Leute vorher auf jeden Fall was gegessen haben. Wenn du vorm Buffet spielst, da hast du keine Chance. Da kannst du noch so gut sein, da kannst du Feuer spucken und kannst dich auf den Kopf stellen. Da hast du keine Chance. Und wenn die Leute das Buffet sehen im Hintergrund vielleicht noch, aber es ist noch nicht eröffnet, und sagen so, jetzt kommt der Spaßmacher und erzählt ihnen noch eine halbe Stunde, da hast du keine Chance. Aber ansonsten, ja, also es gibt so Grundregeln natürlich, also nicht gegen Essen anspielen. Und die Leute sollen da irgendwie schon mal da sitzen, und aber manchmal merkst du einfach, ja, die wollen sich einfach unterhalten. Da hatte der Chef eine gute Idee und dachte so, oh, wir machen mal ein bisschen Unterhaltungsprogramm, aber die Leute haben eigentlich keinen Bock drauf, weil sie irgendwie sich unterhalten wollen, sie wollen essen, die wollen was trinken, und du merkst, du störst eigentlich nur. Und dann ziehst du es halt durch, aber so richtig Spaß macht es dann ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt auch Firmen-Events, wo du merkst, die Leute haben da richtig Lust drauf, und dann ist es super, weil du weißt, du verdienst jetzt eine gute Fixgage und die Leute haben Spaß, du hast Spaß, und es ist ein schöner Abend, und dann ist es richtig gut.
Das hört sich auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Spaß an. Apropos Spaß, du bist ja sehr aktiv bei Facebook und Instagram. Man kann sehr viel von deinen Fernsehauftritten, von Snippets aus deinen Shows kann man sich ansehen, als Reels, als Videos. Du fällst allerdings selten mal aus der Rolle, und sehr wenig Privates gibst du preis. Mir ist allerdings eine Sache aufgefallen, und das war am 22.06.23, da hattest du gepostet: Ach, so ein Löwe und oder Wildschwein-Gag wäre doch mal schön. Wie sehr warst du da genervt von, ich glaube, es war ein tausendfach dieser Gag, der... Man erinnert sich, es wurde ein Wildschwein gefilmt durch eine Wildkamera, und alle haben gedacht, das wäre ein Löwe. Yeah. Und ich erinnere mich auch daran, dass diese Witze sich ständig wiederholten und jeder sich noch witziger fand mit immer wieder dem gleichen Gag. Und ich kann mich persönlich bei sowas auch sehr doll aufregen. Und deswegen ist mir das so aufgefallen.
Yeah.
Sowas findet man bei dir selten, aber wie genervt warst du in dem Moment?
Ja, also wenn ich sowas poste, dann muss ich wohl sehr genervt gewesen sein. Aber es ist jetzt auch nie so, dass ich da irgendwie drunter kommentieren würde oder sowas, was dann viele Leute machen. Also die Leute können das ja gerne machen, aber also wenn du es halt wirklich, wenn da der Tausendste dann irgendwie dann das noch postet und du dann irgendwann geht's einem schon auf die Nerven so. Ne? Also ich habe jetzt gesehen, du hast jetzt gerade irgendwie was gezeichnet mit diesem rosa Auswärtstrikot der Nationalmannschaft. Ne? Das ist ihre größte Sorge, wenn sie mich sehen.
Das war
die rosa Kutte.
Das war dann quasi meine Antwort auf etwas, was mich dann nervt.
Ja, genau, total.
Also ich finde, es gibt wirklich größere Probleme, als dass wir jetzt ein pinkes Auswärtstrikot haben.
Absolut.
Zumal ich Pink persönlich gar nicht so schlimm finde.
Es hat
sich bei damals Telekom Radrennteam auch niemand über die Magenta-Trikots beschwert. Genau. Es gibt schöne Grüße an JBO, eine Band, die diese Farbe auch zelebriert und die auch amtlich irgendwie rocken, ohne dass man da irgendwie, warum man mit so einer Farbe auf einmal irgendwelche homophoben Ängste und sowas da verbinden muss, und irgendwie so der Nationalrat der weißen alten Männer da jetzt irgendwie wieder empört ist. Das ist genau das, was mich dann gestern umtrieb, und die Zeichnung war relativ schnell sogar fertig. Und jetzt, man kann es sich natürlich im Internet angucken, der Sensenmann steht vor jemandem und der Sensenmann hat eine pinke Kutte, und der Typ, der regt sich über die pinke Kutte auf, und der Sensenmann fragt dann, das ist wirklich das, worüber Sie sich jetzt aufregen, wenn Sie mich sehen?
Ja.
Und ja, das bringt das eigentlich alles auf den Punkt, was ich gestern zu dem Thema dachte. Und deswegen ist mir halt auch diese Textkachel von dir aufgefallen. Manchmal platzt das dann aus einem raus, ne? Weil in dem Fall wiederholter und schlechter Humor ist, wenn man das lebt und liebt, ist das natürlich auch schwer zu ertragen, was man da teilweise im Internet dann sehen muss.
Ja, ja. Also ich äußere mich wirklich ganz, ganz selten dann irgendwie auch irgendwelche Themen oder sowas, weil ich mir immer denke, so, das wurde jetzt auch schon hundert- und tausendfach dann irgendwie wiederholt in den sozialen Medien. Also bist ja nicht der Erste, der auf so eine Idee dann kommt. Und da, aber manchmal denke ich auch echt so, ja, dann, also gerade jetzt auch während der Corona-Zeit, da, ich habe irgendwie versucht, mich wirklich zurückzuhalten. Aber dann irgendwann habe ich dann halt auch mal was gepostet und gesagt, ja, dann lasst euch dann jetzt halt auch impfen. Also wenn ihr euch alle impfen lasst, dann ist es dann auch vorbei wahrscheinlich irgendwann mal. Und also dann ist, also ihr müsst es nicht machen, das ist ja jedem freigestellt, aber dann irgendwie sich anderen nur aufzuregen und dann aber gleichzeitig zu propagieren, ich lasse mich nicht impfen, ihr seid ja alle bescheuert und aber dann sich aufzuregen, dass alles irgendwie, dass man nicht mehr rausgehen darf und dass die Kultur irgendwie stirbt und sowas, und also es ist halt irgendwie so eine Doppelmoral dann irgendwie teilweise. Und dann dachte ich mir dann auch, einmal habe ich dann auch gepostet, ja, dann lasst euch dann halt impfen, dann ist gut, ne, so. Dann hat es den Leuten aber auch nicht gepasst. Und dann kriegst du auch wieder irgendwelche komischen Kommentare zugeschickt. Aber naja, deswegen versuche ich mir auch zurückzuhalten.
Ja, für mich als Cartoon-Zeichner ist es natürlich einfacher, dann da mal vielleicht nicht immer so direkt, ja, manchmal ein bisschen subtiler zwischen den Zeilen irgendwas dann zuzumachen. Aber diese Doppelmoral ist auch ein klassisches Beispiel. Durch die Gesamtsituation von Corona in dieses Kriegsgeschehen, Inflation und was alles gerade ist, die Leute haben weniger Geld unterm Strich, und zu Silvester wird halt trotzdem irgendwie hunderte von Euros pro Nase für, ja, irgendwie Böller ausgegeben, obwohl dann genau die sich dann vorher noch beschwert haben, kein Geld zu haben. Das ist auch diese Art von Doppelmoral, die du gerade angesprochen hast. Ja. Und da kann man natürlich auch immer super ansetzen für Witze. Ja. Ja, Cartoons sind wir jetzt natürlich dann irgendwie nochmal bei einer Frage, die ich jetzt abschließend dir stellen möchte. Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch bis hierhin. aber wir reden ja von Cartoonist zu Comedian, und ich muss es dich fragen, hast du einen Lieblingscartoon?
Oh, das ist so, welchen Komiker findest du ja eigentlich gut?
Das hätte ich dich auch fragen können, vor allem im Bereich Nachwuchs, aber das ist, sollten wir vielleicht irgendwann anders mal besprechen. Aber also, die Erwartungshaltung ist jetzt nicht, dass du sagst, von mir, wirklich nicht.
Nein, aber ich habe euch ja schon gefolgt, also ich kannte euch ja schon und habe euch ja gefolgt, nicht ohne Grund, weil ich eure Sachen ja auch sehr schätze. Und ich bin ja insgesamt sehr interessiert, wie du ja schon festgestellt hast, und verfolge die Szene auch. Und finde viele Sachen gut. Also natürlich die ersten Sachen war so dieses nichtlustig.de, ne, diese ganzen Bücher, die es dann irgendwie gab, und Perscheid natürlich, und ich glaube, am längsten Fan bin ich von Haug und Bauer, die ich dann früher schon immer in der FAZ am Sonntag, hatten sie ja dann immer ihre Rubrik und ihre Sachen.
Am Rande der Gesellschaft.
Ja, genau, am Rande der Gesellschaft. Und das finde ich zum Beispiel großartig, und da muss ich jedes Mal, wenn ich die neuesten Sachen sehe, muss ich immer sehr lachen. Also eigentlich über alles.
Ich glaube, da wird tatsächlich ein Schuh raus, wenn man dein Programm sieht. So diese feinen Alltagsbeobachtungen, und da sind Haug und Bauer auch Meister drin. Mhm. Aus so kleinen Dingen und Beobachtungen ganz, ganz große Cartoon-Strips in dem Fall zu machen. Schöne Grüße, die werde ich natürlich dann auch nochmal verlinken.
Oh ja.
Es war mir ein Fest, dass du da warst, und nochmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf dein neues Programm. Das geht dann September los, sagtest du?
Herr genau, also jetzt Vorpremiere ab März, April, Mai spiele ich Vorpremieren, und Premiere ist dann in Hannover im Ende September, und dann geht's quer durch die Republik bis was weiß ich wann.
Es wird auf jeden Fall verlinkt. Ich kann es sehr empfehlen. Leute, kauft Karten. Mir bleibt jetzt nur Tschüss zu sagen. Nochmal vielen Dank, und
danke auch. Also danke für die Einladung. Es war mir auch ein Fest.
Danke, dass du da warst.